Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Emil Kenziora. Er ist Gründer und CEO von Tomorrow Bio. Und darum soll es heute auch gehen, aber ich würde euch jetzt empfehlen, holt euch eine Tasse Tee, setzt euch hin, findet einen gemütlichen Platz und bereitet euch drauf, ein bisschen zu staunen über die Zukunft, und zwar über die Zukunft im Bereich Longevity. Longevity, ich würde mal sagen, stellvertretend für den Traum vom ewigen Leben, ist ein Markt, der, ja, ich glaube, gerade dabei ist, wachgeküsst zu werden. Da fließt unglaublich viel Geld rein, vor allem Geld von Milliardären im Silicon Valley, aber mehr und mehr hört man auch aus Deutschland. Und Emil und ich, wir haben jetzt mal ein erstes Gespräch geführt, in dem uns Emil mal an die Hand nimmt und uns ein bisschen durchführt durch die ganze Gedankenwelt, über die Geschäftsmodelle, über die Motivation von Longevity-Startups, Gründerinnen und Gründern. Und ja, wirklich mega spannend, wahrscheinlich ziemlich kontrovers, moralisch oder ethisch möchte ich das Ganze gar nicht einordnen. Aber ich glaube, Emil macht das sehr, sehr sachlich, mit sehr viel Abstand und auch mit sehr viel gesundem Menschenverstand. Deswegen, ja, freut euch auf ein ganz tolles Gespräch, ein super spannendes Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Emil Kenziora, Founder und CEO von Tomorrow Bio. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Emil, hallo, freut mich sehr.
Danke dir, Jan, freut mich auch.
Cool. Ich freue mich, habe ich eingangs schon gesagt, auf ein kontroverses Gespräch, weil das Thema heute ja wirklich etwas Besonderes ist, finde ich. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen in die Kontroversen, ein paar Themen, ein paar Sätze zu dir vielleicht. Ne? Du bist ja schon relativ lange unterwegs in dem ganzen Space. Ich kenne dich noch als Gründer von Medlanes.
Absolut, ja. Also also Longevity war immer so mein Herzensthema. Ich hab damals deswegen Medizin studiert. Und bin dann in die Krebsforschung gegangen und dann Medlanes und das Datenanalyse-Startup, was ich davor gebaut hatte, das war ja nicht ein Füller, sondern das war im Endeffekt eine Firma, wo ich zu der Zeit damals eigentlich was in Longevity auch machen wollte, aber nichts gefunden habe, was ich für groß genügend Impact gehalten habe, und habe dann Tech-Firmen gebaut, um so ein bisschen die persönliche Kasse aufzufüllen, um dann danach machen zu können, was ich eigentlich wirklich machen will.
Persönliche Kasse auffüllen. Ich hatte in Erinnerung, du hast zwei Exits gemacht, ne?
Genau. Also Medlanes war der zweite, und On Feedback, die Firma, die wir dafür geführt haben, es war ein Datenanalyseunternehmen. Das haben wir zwar danach verkauft. Ich war aber nicht mehr, also ich war das, habe das nicht operativ mehr geführt zu der Zeit, sondern hatte ein angestelltes Management. Und das ist dann nach Amerika verkauft worden.
Klingt aber nach einem schönen Lebenskonzept, wenn man sagt, ich habe eigentlich einen großen Plan, aber um den zu finanzieren und den Weg dahin mir zu vertreiben, mache ich einfach mal zwei Exits.
Ja, das war der Plan. Wir haben ja damals Medlanes gemacht, weil das damals so 2014 so aussah, ob das ja das große neue Hot Topic für in Europa oder in Deutschland wird. Und dann war die Hoffnung, dass 2017 so rum alle großen amerikanischen Player nach Europa kommen und man es dann leicht verkaufen kann. Gut, hat alles länger gedauert. Die amerikanischen Player sind immer noch nicht nach Europa gekommen. Aber trotzdem hat's bei beiden Firmen geklappt.
Und dann war ich jetzt auf eurer Webseite des aktuellen Unternehmens, musst du uns mal ein bisschen abholen, denn ich habe wirklich gedacht, ich bin so irgendwie in so einer, weiß nicht, Science-Fiction-Folge von irgendeiner Netflix-Serie gelandet. Ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr besonders, was ihr da macht. Ja?
Absolut. Also wenn ich über Longevity nachdenke, und das war auch immer dann schon damals meine Motivation für das Thema, auf der einen Seite ist natürlich gesundes Leben und Gesundsein, sowohl geistig als auch mental, super wichtig. Aber das ist so ein bisschen der leichtere, also das leichtere Ziel. Und das andere Ziel ist, dass Menschen so lange leben können, wie sie möchten. Und wie gesagt, ich habe damals Krebsforschung gemacht, als ich noch in der Uni war. Und leider hast du halt immer als Arzt, dass du Menschen sagen musst, auch den 30-Jährigen teilweise oder den 40-Jährigen, ist natürlich statistisch nicht so super wahrscheinlich, aber passiert leider trotzdem, dass die Ärzte den Patienten mit unheilbarem Krebs sagen müssen, wir können die Schmerzen wegnehmen, aber sie haben noch 6 Wochen oder vielleicht 3 Monate oder was auch immer, aber sie werden leider versterben. Wir können mit aktueller Technik nichts machen. Und was ich jetzt mache, dieses Thema, also Tomorrow Bio macht Kryokonservierung, was, wie du schon sagst, so eigentlich ein Science-Fiction-Thema ist, was man so aus den Science-Fiction-Movies kennt, wenn irgendwie Menschen zum anderen Stern fliegen wollen und man dann in so eine Kapsel geht und dann geht die Temperatur runter und der Dampf kommt raus und nach 30 Lichtjahren oder was auch immer wachen die Menschen dann aus, ohne einen Tag gealtert zu haben. Und daran arbeiten wir in echt. Und mittlerweile sind wir auch aufgestellt und machen das schon in echt. Für die Menschen, die nach aktueller, mit aktueller Technik nicht heilbar sind, um denen eine Chance zu geben. Und mir ist hier immer ganz wichtig zu sagen, es ist nur eine Chance, ist keine Garantie. Dass in der Zukunft irgendwann technischer Fortschritt so viel weitergekommen ist, dass man dann diese Kryokonservierung, dieses, was man umgangssprachlich Einfrieren nennt, obwohl wir viel dafür tun, dass es nicht Einfrieren ist, ja, dass man dann diese Menschen in der Zukunft wiederbeleben kann und den Krebs oder was auch immer es sein mag, heilen kann.
Also ich finde, es klingt total, ich sage jetzt einmal fantastisch, ne? Ich will es jetzt gar nicht werten, sondern es ist ja, das hat ja Positives wie Negatives. Sag mal was, Geschäftsmodell davon, nur um es nochmal zu verstanden zu haben. Ich hatte gesehen, bei euch auf der Webseite steht, es geht los mit 31 Euro im Monat. Finde ich ein spannendes Pricing. Also musst du auch vielleicht mal sagen, wie es dazu kam. Aber welche Wahrscheinlichkeit, dass das funktionieren könnte, steht denen denn gegenüber? Oder ist das jetzt für, sag mal, für Leute, die einfach zu viel Geld haben, ist das so ein Ding, wo sie sagen, ey, ich mach das einfach mal, gucken, was passiert?
Also wir versuchen das so günstig wie möglich anzubieten, damit sich das jeder leisten kann. Und darum stehen da auch so Versicherungsmodelle dahinter und so weiter, zumindest als Option. Die Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt so ein bisschen natürlich der Knackpunkt, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell noch unbekannt. Also im Endeffekt, was man machen kann, man kann Menschen kryokonservieren. Man kann aber aktuell den Kryokonservierungsprozess noch nicht beim Menschen rückgängig machen. Man kann das bei Organen machen und bei kleinen Lebewesen im Labor, aber noch nicht bei Menschen. Das heißt, es sind Menschen, die nach aktueller medizinischer Technik, wie gesagt, keine Chance haben. Und die nach dann vollständiger Aufklärung können die sich dafür entscheiden, für die Chance, dass es in der Zukunft klappt. Also es ist im Endeffekt eine Wette, in Anführungszeichen, auf zukünftige medizinischen Fortschritt. Also Chance, wie hoch das in Prozent ist, fällt mir sehr schwer zu sagen. Aber für die Menschen, die sich dafür entscheiden, ist es besser als null, mindestens.
Ihr fliegt ja wahrscheinlich noch ziemlich unterm Radar, ne? Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt so ein bisschen, sag mal, mehr en vogue wäre oder bekannter wäre, wird das wahrscheinlich extrem kontrovers diskutiert. Das ist ja jetzt kein Thema, wo jeder einfach nur so durchwinkt und sagt, das ist ethisch, moralisch total vertretbar. Ich kann mir vorstellen, da scheiden sich die Geister, oder?
Gar nicht so stark. Also bevor ich die Firma gegründet habe, habe ich da zugegebenerweise ein bisschen Sorge vor gehabt. Mhm. Also auch das Freunde, die mir sagen, ruf mich nicht mehr an, bitte. nichts davon hat sich bewahrheitet. Und zwar so ein bisschen aus der Logik heraus. Wir würden natürlich niemals empfehlen, dass das irgendjemand machen soll, wenn es andere Optionen gibt. Sondern es ist immer nur die letzte Option. Und dann in allen Ländern, wo wir aktiv sind, das heißt in Europa und in Amerika, also alle in der gesamten westlichen Welt, ist das sowohl rechtlich als auch moralisch im Endeffekt so, dass man persönlich entscheidet, was mit seinem Körper nach dem Tod passiert. Und Kryokonservierung wird immer erst nach alle anderen medizinischen Interventionen nicht geklappt haben und der Patient rechtlich für tot erklärt würde. Immer erst dann wird das gemacht. Das heißt, ja, wir sind jetzt zwar noch nicht so vielleicht super bekannt, geben aber eine ganze Reihe von Interviews. Ich hatte mehr Interviews, die ich bereut habe bei meiner letzten Firma bei Metal Hints, als ich das hier habe. Was mich zugegebenerweise wundert, ein Stück weit. Aber wie gesagt, diese Idee, dass man selber entscheidet, was mit seinem Körper passiert, das ist moralisch ein relativ hohes Gut, was ich natürlich auch für richtig so halte.
Aber zeitgleich ist es vielleicht auch, weil noch unbekannt ist, ob und wann das klappen könnte, ne? Weil, sag mal, ihr habt jetzt noch nicht den in Anführungszeichen ersten Menschen zurückgeholt. Nein. Man sieht das ja so ein bisschen bei Neuralink zum Beispiel von Elon Musk. Je näher die daran kommen, dass irgendwie das vielleicht so ein Alltagsthema wird, desto kontroverser wird es ja auch da diskutiert. Ne?
Das nehme ich auch an. Also wenn in der Zukunft das dann irgendwann funktioniert, das sicherlich wird das aber noch 30, 40 Jahre dauern oder vielleicht auch sogar deutlich länger, dann ist das sicherlich schon eine Diskussion, die dann geführt werden muss. Ich würde immer argumentieren, dass wenn es darum geht, um Leben und Tod, ja, wörtlich, dann darf jeder Mensch entscheiden, auch sozusagen jede Chance zu nutzen. Es gibt in der Medizin so ein Konzept, was sich in Amerika Compassionate Use nennt, wo ja also Medikamente und neue Interventionen getestet, also ausprobiert werden können von Menschen, solange die Ärzte das mit denen zusammen entscheiden, die noch nicht zugelassen sind, wenn halt die Alternative Sterben ist. Und daher glaube ich, kann man zumindest auch gute Argumente dafür bringen, warum das ja Menschen erlaubt sein sollte.
Wie gesagt, ich möchte es moralisch gar nicht einordnen, das steht mir nicht zu und das kann ich auch gar nicht, offen gestanden. Aber lass uns vielleicht nochmal trotzdem so von oben drauf schauen. Ihr stellt euch ja wahrscheinlich insgesamt auch viele Fragen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt ein sehr intrinsisch motiviertes Team. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu eindimensional. Ich hoffe, ihr habt da auch sehr viele Diskussionen intern. Aber Sag mal, dein Blick auf Sterben. Warum? Also Sterben ist ja erstmal ein sehr natürlicher Prozess. Das ist ja nichts, was jetzt in den letzten Jahren erst Einzug gehalten hat. Das kennt man einfach schon immer. Jeder Mensch lebt, um irgendwann auch zu sterben. Warum haben wir damit so ein Problem?
Also warum damit die Einzelperson ein Problem hat, das ist in meinen Augen eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, oder Menschen, die sich bei uns anmelden, die haben meistens damit im Sinne von ein Problem, dass sie sagen, ich will die Zukunft sehen. Also einfach Neugierde. Was wird technisch möglich sein? Wie wird die Gesellschaft aussehen? Solche Dinge. Dann teilweise auch einfach, ich liebe das Leben. Und genauso wie man in der Vergangenheit irgendwann mit 40 verstorben ist, also vor 150 Jahren, und dann durch eine ganze Reihe von medizinischen Interventionen und Verbesserungen und so weiter, wir das, was damals natürlich war, heute mit Technik gelöst haben. Mhm. Also wenn jemand sagt immer, Kryokonservierung ist doch nicht natürlich, dann sage ich, ja gut, aber Herztransplantationen sind auch nicht natürlich.
Ja, schön.
Und bis jetzt hat mir noch keiner ein gutes Argument geliefert, was der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Dingen sind. Mhm. Das heißt, und die Motivation sind dann, ja, ich lebe gerne und würde gerne so lange leben, wie ich persönlich das für mich entscheide. Mhm. Und
ja. Ich hatte neulich ein Radiointerview gehört, ein sehr gutes mit einem Longevity-Forscher, der hat irgendwie die These aufgebracht, dass die Babys, die heute geboren werden, also vor einem Jahr, das war es, glaube ich, die in der heutigen Zeit geboren werden, dass die eigentlich eine Chance haben, 200 Jahre alt zu werden. Das hat er so quasi als selbstverständlich dahin gehauen. Du sagst ja jetzt auch gerade, wir kommen aus 40 Jahre Lebenserwartung und sind jetzt bei irgendwie 80, je nachdem. Stimmst du dem zu? Nimmt das jetzt gerade, sind wir da irgendwie in so einem, ich weiß nicht, in so einem Hockeystick und wir werden jetzt tatsächlich erstmal durch technische Innovation immer älter?
Also im Hockeystick sind wir leider noch nicht. Also im Sinne von, ich würde nicht an Kryokonservierung arbeiten, wenn ich sagen würde, es gibt eine andere, ja, leichtere Lösung durch Medikamente oder was auch immer man sich vorstellen kann, durch Sachen, wo man halt nicht erstmal kryokonserviert sein muss. Mhm. Also es stimmt, dass die Lebenserwartung in der Vergangenheit hochgegangen ist. Aber der Unterschied ist hauptsächlich durch Kindersterblichkeit und durch noch so ein bisschen andere Dinge, Infektionskrankheiten, ein bisschen bessere Krebsdiagnostik und Behandlung und so weiter, also eine Reihe von Dingen. Aber die maximale Lebenserwartung, die hat sich fast nicht verändert. Mhm. Also wir sind immer noch, genau wie vor 100 Jahren, sind immer noch 99,99 und wahrscheinlich noch ein paar mehr Neunen schaffen es bis 95. Aber Entschuldigung, niemand schafft es mehr als halt wie ganz, ganz, ganz wenige Promille höher als 95. Mhm. Und also dass jemand bis 200, ich glaube, das ist grundlegend möglich. Also im Sinne von, mir ist nichts grundlegend bewusst, was man nicht durch vielleicht auch sehr, ja, innovative medizinische und nanotechnologische und was auch immer Interventionen, was man nicht verändern könnte, dass Menschen länger leben können. Aber dass wir da in kurzer Zeit sind, gut, vielleicht jemand, der heute geboren wird, der hat ja noch 100 Jahre. Das mag möglich sein, aber ich glaube, für viele Menschen, die heute am Leben sind, das wird nicht klappen, leider.
Mhm. Lass uns vielleicht mal dann, wenn du jetzt schon die Innovationen und Nanotechnologie und so weiter ansprichst, lass uns vielleicht mal durch die einzelnen Bereiche mal durchgehen, weil es fließt ja von außen betrachtet relativ viel Geld in diesem Bereich. Dieses Geld kommt aber, da werden unglaublich viele populäre Namen genannt, scheinbar oft von Superreichen. Vielleicht ist das auch ganz normal, dass die da Geld investieren und dann irgendwann wird es vielleicht Mainstream. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durchführen. Was sind denn so die großen Trends gerade?
Gerne. Also leider ist ja die Menge am Geld, wenn man es jetzt mit irgendwie Last Mile Delivery oder sowas vergleicht, immer noch, es ist sehr viel mehr, als es in der Vergangenheit war, aber es ist immer noch vergleichsweise wenig. So, ich sehe den Bereich so in vielleicht drei großen Blöcken. So, das eine ist so alles, was ja gesundes Leben, von gesundem Schlaf bis besserem Essen und dann vielleicht noch so, ja, Longevity-Kliniken und Nahrungsergänzungsmittel, also der ganze Supplement-Bereich und in Anführungszeichen so die Low-Hanging-Fruits. Und das meiste davon, auch wenn man unsere Großeltern gefragt hätte, wie soll man denn gesund leben, hätten die auch das Gleiche gesagt. Und jetzt trackt man es halt mit einem Oura-Ring oder mit einem Whoop-Armband und geht halt nicht mehr in die Sonne, sondern nimmt Vitamin D im Winter und so weiter. Das macht doch alles sicherlich Sinn. Within reason. Das ist so der eine Bereich, so die Sachen, die man jetzt ganz konkret machen kann. Sicherlich auch, wie gesagt, sinnvoll, aber, oder zumindest nicht, eine gute Menge davon ist sicherlich sinnvoll, aber vom Effekt, von der Effektgröße jetzt vielleicht nicht so super Impact. Und dann gibt's so den Mittelbereich, was, oder Anführungszeichen, den Biotech-Bereich. Das sind dann so die Themen, wo die ganzen, ja, von Sam Altman bis Peter Thiel und Yuri Milner und Jeff Bezos und auch die Google-Gründer involviert sind. Es gab ja vor ein paar Jahren dieses Time-Cover, wo drauf stand, will Google solve death, als die Calico gegründet haben. Gut, bis jetzt haben sie es noch nicht gemacht und die Firma macht auch mittlerweile andere Dinge, also wird sich zeigen. Also so der Biotech-Bereich und dann der dritte, wo wir uns dann dazu zählen würden, das sind ja der Moonshot-Bereich. Also wo sicherlich so an der Grenze von vielleicht vor 20 Jahren hätte man Science Fiction gesagt, heute ist es irgendwie dann auch, geht's in die realistische Forschung rein, aber es ist noch ein Stück weit weg wirklich von Standard. Also ich glaube, so diese drei großen Bereiche sind momentan die Kernsachen und der mittlere bekommt die ganzen Milliardärinteresse und die anderen mehr in Anführungszeichen lower hanging fruits, da sind jetzt auch ganz normale VCs, Angels und so weiter involviert.
Heißt aber, der Moonshot-Bereich bekommt kein Milliardärsinteresse. Ich hätte jetzt gedacht, dass das erst recht dann spannend wird für Milliardäre.
Noch nicht ausreichend. Also Milliardärinteresse okay. Schon, aber noch nicht. Also wir sind immer mal mit Leuten in Gesprächen und sprechen. Noch nicht ausreichend. So ein bisschen, das Problem ist ja bei diesen Bereichen immer, dass jeder, der Supplement-Hersteller sagt, nimm nur die Supplements. Also Brian Johnson im Endeffekt sagt nur, ja, trink doch Olive Oil und mach diese anderen und dann wird das schon klappen. Mhm. Der Biotech-Bereich sagt, ja, wir finden die Pille, die du einfach nur nehmen musst, um länger zu leben. Das sind von wenn man so aus dem ersten Mal drauf guckt, sind das von der Value Proposition die leichteren Antworten. Mhm. Also wenn meine Antwort ist, du, das wird alles signifikant länger dauern, leider. Wir müssen erstmal vielleicht noch ein paar Jahre kryokonserviert sein, bis das dann alles klappt. Das ist so auf den ersten Blick von der Value Proposition die schwierigere Antwort. Mhm. Und daher ist da vielleicht das Interesse noch nicht ganz so groß, aber wir beklagen uns jetzt auch nicht. Also wir haben auch eine ganze Reihe von bekannten Angels bei uns drin.
Achso, ich dachte gerade, wenn vielleicht auch der Aufruf, wenn jetzt hier betagte Milliardäre zuhören, können Sie sich gerne bei
euch melden. Du, immer gerne. Also wir sind immer gerne bereit, über das Thema zu sprechen und auch natürlich zu informieren und auch einfach, ja, jetzt gar nicht im Sinne von, bitte gib uns mal unser Geld, sondern einfach auch anzufangen, das ein Verständnis für diesen Bereich aufzubauen. Also ich sehe mich auch einfach ein bisschen als neben Aufbau der Firma, dass man hier wirklich im links und rechts und breit Market Education machen muss und auch einfach langfristig Vertrauen und langfristig ja Verbindung und Community aufbauen muss für diesen Bereich.
Market Education, sag doch mal was vielleicht zu den Reaktionen, wie jetzt gerade im, sagen wir, Milliardärsbereich von Menschen, die bei euch investieren könnten. Gibt es da Unterschiede, deutsche Milliardäre versus internationale oder deutsche potenzielle Angels versus internationale?
Weniger als ich erwartet hatte vielleicht. Also wir haben ein relativ diverses Set von Leuten aus ganz Europa und dann auch international, die jetzt bei uns involviert sind. Ich glaube, diesen Unterschied zwischen Amerika und vielleicht Europa und anderen Ländern, den sehen wir noch nicht, weil wir natürlich in allen Ländern immer mit einer sehr, sehr präselektierten, also vorselektierten Gruppe von Leuten sprechen. Mhm. Also die dann eher halt international aufgestellt sind und weiß was ich, halt auch mal 3 Monate im Jahr in San Francisco oder New York leben und so weiter und dieser Unterschied nicht so klar ist. Nee, bis jetzt eher weniger.
Ja. Und wenn man aber so trotzdem nochmal auf die globale Landschaft drauf guckt, wie ist das mit der Regulatorik? Ist das mich wundert, dass ihr das aus Deutschland heraus macht?
Ja, das ist halt das Schöne gerade oder das Einfache für uns. Man regulatorisch und rechtlich entscheidet die Person, was mit dem Körper passiert. Das heißt, wir sind aus Regulatorik, solange wir, wie gesagt, die Person, der Patient, das nach informierter Willens, also was man auf Englisch informed consent nennen würde. Deutschland, glaube ich, ja, informierte Aufklärung oder Willensäußerung. Wenn die danach sagen, ich möchte meinen Körper der Wissenschaft spenden. Und das ist Kryokonservierung. Man spendet seinen Körper. In dem Fall ist man, ja, ist das sozusagen, ist dieses Recht, ist höher als alle anderen Regulationen und so weiter. Und dann die langfristige Lagerung ist nicht in Deutschland, wobei die auch hätte in Deutschland sein können. Die ist bei uns aber in der Schweiz. In der Schweiz, ich habe da ein Forschungsinstitut gebaut, was unter anderem auch diese Lagerung macht. Schweiz hat so ein paar kleine Vorteile im Stiftungsrecht. Also das wird auch nicht von uns gemacht, sondern wird von der Stiftung gemacht. genau, das ist so das Setup.
Kannst du mal so vielleicht uns nochmal durchführen? Ja, du hast ja eben gerade sehr viele große Namen, ne? Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Thiel und so genannt, die Google-Gründer. Christian Angermeier wird auch immer wieder genannt in dem ganzen Kontext. Ja. Oder ich glaube, Sam Altman hat ja auch sehr, sehr stark investiert. Ne? Vielleicht kannst du mal so die einzelnen Bereiche, in die die investiert haben, mal ein bisschen so durchleuchten und vielleicht auch mal so ein bisschen deine Einschätzung geben, welche Themen davon sind auch Moonshots oder wo sind vielleicht welche eher so ein bisschen was konservativer und sagen, ich kümmere mich um die Low-Hanging Fruits, hast du sie genannt, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Also der erste oder die ersten, die diesen Bereich aufgemacht haben mit größeren Geldmengen, waren die Google-Gründer. Mhm. Die haben mittlerweile vor einer ganzen Reihe von Jahren Calico gestartet, California Life Company, die diesen Bereich angehen sollte. So 3, irgendwas Milliarden schwer, also schon wirklich ein großes Investment. Da war immer lange Zeit unklar, was die denn genau machen und was genau denn ihr Ziel ist. Mittlerweile ist das so ein bisschen mehr, ja, eine normale Biotech-Firma geworden, die nicht mehr so richtig Longevity macht. Also das war so der erste, so ein bisschen, wo auch alle, ja, ein bisschen desillusioniert waren, weil der Bereich dann doch halt nicht so viel Impact dadurch bekommen hat. Und sonst, was so die Großen sind, Urien Milner und Jeff Bezos wahrscheinlich auch, haben zusammen Altos Labs gemacht. Mhm. 3 Milliarden Initialinvestment. Das war die größte erste Runde, glaube ich, immer.
Was machen die genau?
Die machen unter anderem, also sie haben eine Reihe von Dingen, die machen, was sich Partial Reprogramming nennt. Aha. Wo die Idee im Endeffekt dahinter ist, dass die Zelle irgendwann alt wird. Und jetzt kann man diese Zelle reprogrammieren, also den Code in der Zelle so verändern, dass die Zelle wieder sich so verhält wie eine junge Zelle. Also dass die, ja, also was heißt, alte Zelle heißt solche Sachen wie die Proteine sind nicht mehr in den richtigen Mengen. Die irgendwelche Stoffwechselprodukte werden nicht abgebaut korrekt. Dass man alle diese Probleme in Anführungszeichen auf zellulärer Ebene löst und damit wieder eine Zelle jung macht. In der Maus klappt das toll. Und auch in anderen Labororganismen. Und wie gesagt, da richtig mit richtig viel Geld, die haben alle Top-Wissenschaftler in der Welt, haben die eingesammelt und haben ihre Universitätsprofessuren verlassen und sind dann zu Altos gegangen und arbeiten jetzt in verschiedenen Stoßrichtungen an dem Thema. Und bis jetzt aber, also im Menschen gibt's da noch nichts. Und wie viel das nachher im Menschen bringen wird, ist auch unklar. Also ich glaube, das große Problem bei diesen ganzen Firmen wird sein, die werden alle vielleicht sogar gutes Business sein. Aber und dann halt irgendwie, weiß nicht, Krebs besser machen oder kardiovaskuläre Krankheiten besser machen, was natürlich auch super wichtig ist, keine Frage, und auch gutes Business ist, aber dann an Longevity vielleicht eher wenig.
Aber das wollte ich gerade fragen, ob das nicht vielleicht sogar der positive Nebeneffekt ist, dass Superreiche anfangen, Geld zu investieren in eigentlich längere Lebenserwartung und dann aber das Abfallprodukt hinterher ist, dass man eben Krebs vielleicht dabei heilen könnte oder irgendein Mittel dagegen hat zumindest, ne?
Ja, absolut. Also diese Bereiche, das ist alles mit einem gigantischen Überschnitt. Also im Endeffekt ist es, man kann nicht an Longevity arbeiten, ohne halt auch gleichzeitig Krebs und kardiovaskuläre und Alzheimer und was auch immer alles andere zu lösen. Also sozusagen, ich glaube, der Unterschied zwischen, wenn man sagt, okay, ich habe eine Firma, die so will Krebs heilen und ich habe eine Firma, die macht Longevity. Der einzige Unterschied ist, dass man die Longevity-Firma versucht, das Thema grundlegend anzugehen. Wobei, also so ganz plakativ gesprochen, die Krebsfirma, die versucht, das im Zweifelsfall auch einfach symptomatisch anzugehen, also halt irgendwie den Krebs zu heilen. Die Longevity-Firma würde versuchen, dass der Patient gar keinen Krebs bekommt. Und im Umkehrschluss, daher man das halt auf zellulärer Ebene optimiert, dann hat die Zelle vielleicht auch keine Alzheimer und vielleicht auch keine kardiovaskuläre Erkrankungen. Und das ist so die Grundidee. Und Sam Altman hat was Ähnliches gemacht. Der hat in Retro investiert, 180 Millionen, erste Runde, alleine.
Alleine,
also alles, ja. Geld. Ja, ja, ich glaube, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber es war irgendwie halt ein 4-Mann-Team oder weiß auch immer, wie viele auch immer die am Anfang waren, aber ein ganz, ganz kleines Team, erste Runde 180 Millionen.
Wahnsinn.
Also halt sehr, sehr amerikanisch, mit der Idee, dass die Firma 10 Jahre lang durchfinanziert ist und sich ohne links und rechts um Funding kümmern zu müssen, nur das zu machen, was die Firma für richtig hält. Wird von Jobert Lacroix geführt und noch ein paar anderen. Super Typ, absolut, absolut sinnvoll. Ob nachher der Impact groß ist, wie gesagt, ich würde nicht an Kryokonservierung arbeiten, wenn ich irgendwo große Hoffnung irgendwo anders hätte. Ja, das sind so die ganz großen. Und das ist alles Biotech, alles Biotech-Ansätze. Mhm. Und dann so in der in Anführungszeichen Lower Hanging Fruits sind dann solche Sachen wie was Daniel Eck macht mit der Klinikkette, Nico.
Das musst du, glaube ich, auch nochmal erklären. Das ist ein super spannendes Thema, finde ich, oder?
Total. Also so ein bisschen, wenn man Ketzerisches sagen würde, ist das so das alte Prävention, also was es halt in der Medizin ja schon lange gibt, oder wo schon lange Ärzte drüber reden, dass wir eigentlich mehr Prävention machen sollen. Und nicht immer erst, dass die Ärzte nicht immer erst dann einspringen, wenn der Patient schon irgendwie Symptome hat und dem schon schlecht geht und so weiter, sondern dass man halt früher reingeht und sagt, okay, wir kümmern uns drauf rum, dass du gar nicht erst krank wirst oder dass wir das zumindest alles sehr, sehr früh erkennen. Und da gibt's jetzt so den Trend, dass man neue, Klinikketten oder Privatärztketten aufbaut, die dann mit einer ganzen Reihe von Vorsorge und so weiter, sich drum kümmern, dass der Patient früh davon erfährt, wenn irgendwas schief läuft. Also mit großen, mit Blutuntersuchungen, bei Daniel Ecks Firma, mit Full Body Scans, MRTs normalerweise und so weiter. Was ich auch alles für die Einzelperson für sinnvoll halte, so auf Systemebene, also auf Gesundheitssystemebene, ist es alles ein bisschen schwieriger. Aber in der Einzelperson, also ich war auch letztens im Ganzkörper MRT.
Wirklich?
Nicht bei denen jetzt, aber beim ganz normalen Anbieter. Mhm. Ich habe damals, als ich noch in der Uni war, habe ich immer teilweise so Sachen wie Pankreaskarzinom mitoperiert. Ich natürlich nicht, ich war dazu noch Student. Und es gibt halt leider so ein paar Krebssorten, wenn man Symptome hat, ist es zu spät. Mhm. Und das Einzige, wie gesagt, das ist jetzt von Value für Money, ist es fürs Gesamtsystem nicht sinnvoll, aber für die Einzelperson, wenn man sagt, mir ist das wert, hat man da vielleicht die Chance, halt was sehr früh zu erkennen, was man sonst nicht gewusst hatte.
Ja, die Investments in Gesundheit bei Einzelpatientenbetreuung sind auch wirklich unterschiedlich hoch natürlich, aber mitunter sehr, sehr teuer, ne? Also das heißt, das wird ja nie beziffert, zum Glück, glaube ich. Man gibt dem Einzelleben keinen Wert. Aber es wird schon sehr viel Geld in gesundheitserhaltende Maßnahmen investiert, ne?
Absolut. Also ich würde natürlich sagen, wenn es irgendwo was gibt, wo wir viel Geld investieren sollten, dann da. Mhm. Ich habe da gar keinen, ich glaube, so die westlichen Länder geben alle so um irgendwo zwischen 10% und 15% GDP für Gesundheit aus. Mhm. Also schon wirklich richtig relevante Summen.
Und ist das zu wenig, würdest du sagen, oder ist das genau richtig so?
Ja, zu wenig ist schwierig zu sagen. Das ist ja keine leichte, ich meine, wenn jetzt irgendwo freies Geld noch rumliegen würde und wenn ich sagen würde, irgendwas anderes macht gar keinen Sinn, aber ich würde wahrscheinlich keine Kohlesubventionen machen, wenn wir stattdessen auch mehr Healthcare machen könnten.
Na, man könnte ja jetzt mal mit Blick auf die Überalterung in Deutschland und demografischen Wandel könnte man ja schon argumentieren, je länger Menschen arbeitsfähig bleiben, gesund bleiben, desto mehr können sie quasi auch das kompensieren, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut. Also ganz klar, es gibt so Rechnungen, dass wenn wir einfach 10 Jahre lang länger leben oder auch 10 Jahre lang länger arbeiten, dass das einen gigantischen sozioökonomischen Einfluss hat, also positiven Einfluss. Mhm. Weil das sind Leute, die sind super ausgebildet, die haben halt jetzt jahrzehntelang Erfahrung und wenn die das noch 10 Jahre länger machen, ist das super, super relevant in dem positiven Sinne. Das heißt, wenn jetzt alle 200 Jahre lang leben würden, die würden natürlich auch signifikant länger arbeiten. Und dann, sobald man Fusionsreaktoren hat und Vertical Farming und so weiter, gehen auch, das ist natürlich auch jetzt Techniken. Sam Altman hat ja da auch unter anderem eine Firma investiert, die Fusionsreaktoren macht. Mag natürlich auch noch ein paar Jahre laufen. Aber mit diesen beiden Techniken ist es dann auch relativ einfach wahrscheinlich Überbevölkerungsthematiken zu lösen. Und dann mag das alles auch auf weltweiter Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene einen positiven Effekt haben.
Vielleicht da nochmal kurz deinen Blick da drauf. Das werden wir natürlich jetzt nicht richtig diskutieren können, aber du sagst gerade, dass Menschen dann auch 10 Jahre länger arbeiten könnten. Man hat ja zeitgleich das Gefühl, obwohl Menschen älter werden, geht das Renteneintrittsalter eigentlich immer nach vorne, ne? Also fängt immer früher an im Vergleich zu früher. Wie ist denn der Blick da drauf? Wie würden sich denn so traditionelle Lebensphasen generell verschieben? Also hat man, wenn man jetzt, ich weiß nicht, 100 Jahre leben würde, hat man dann mehr Kindheit, mehr Jugend oder hat man mehr Arbeitszeit oder mehr Rentenalter?
Sehr gute Frage. Also ich meine, also historisch gesehen ist natürlich die Kindheit länger geworden. Also ich meine, vor 200 Jahren hat man mit irgendwie 14 angefangen zu arbeiten, so ungefähr im Durchschnitt. Und heute ist es eher, weiß ich nicht, mit paar 20 oder sogar in den späten 20ern. Also ich nehme an, dass sich alle Lebensphasen verlängern würden. Also dass man halt sagt, man macht länger Ausbildung, man ist länger im Arbeitsalter und hat dann vielleicht ja ein Rentenalter. Ich meine, das ist eine Entscheidung, eine gesellschaftliche Entscheidung, was dann Rentenalter da noch bedeutet oder ob dann Leute auch länger arbeiten, aber vielleicht an Themen nochmal so eine zweite Karriere, die sie vielleicht mehr erfüllt starten. Sehr schwierig zu sagen.
Ja, schon spannend. Und sag mal, wir haben jetzt eben über verschiedene Modelle gesprochen. Wie sehr guckst du denn eigentlich auf Geschäftsmodelle? Also das war vieles jetzt ist ja hier gerade Fantasie und irgendwie so die Hoffnung auf langes Leben. Aber muss das Ganze hinterher auch jetzt auch bei euch vielleicht zum Beispiel ein Businessmodell haben, was sich dann irgendwann auch trägt? Oder kann das einfach auch von, ich weiß nicht, sympathisierenden Milliardären durchfinanziert werden dauerhaft?
Es ist zumindest leichter, wenn es sich auch alleine trägt. Also mit all meinen anderen Firmen damals bei allen Startups, das waren halt immer im Endeffekt optimiert darauf, so schnell wie möglich, so teuer wie möglich zu verkaufen, wie viele Startups. Und hier ist das zugegebenerweise für mich ein Stück weit wirklich ein missionsgetriebenes Thema. Also wir achten signifikant mehr darauf, dass die Firma auch noch 20 Jahre existieren kann. Und das ist halt nicht, also wir sagen unseren Investoren, wir machen keine Pivots. Das ist kein Thema, wo wir sagen würden, wenn du es irgendwas, wo man mehr mit Geld mitmachen kann oder schneller. Wir bleiben trotzdem bei dem Thema, also das ist ganz missionsgetrieben. Was natürlich dann auch manche Leute sagen lässt, dann ist es nichts für mich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Investoren, die haben gesagt, ja, wenn ihr es nicht so machen würdet, würde ich nicht investieren.
Aha, und, spannend.
Also wir denken schon natürlich drüber nach, dass das muss sich alles nachher tragen. Und das Schöne ist, also im Endeffekt ist, tomorrow ist, während die Menschen am Leben, ist es ein Subscription-Business. Leute zahlen monatliche Subscription-Gebühr. Ist eine große Versicherungspartner dahinter, wo man dann die Kosten für die eigentliche Kryokonservierung über Versicherungen decken kann. Das kann man später auch mal irgendwann selber machen. Und dann an der eigentlichen Kryokonservierung verdienen wir aber nichts bei Design, damit wir nicht incentiviert sind, schlechtere Kryokonservierung zu machen, um mehr Geld zu verdienen. Also ein bisschen Eigenkontrolle, wie gesagt, auch mit diesen Stiftungen. Trotzdem muss ich das natürlich irgendwann alles decken und auch irgendwie dann Return abwerfen. Aber immer im Sinne, dass Return nicht das einzige Ziel, sondern es ist das zweite Ziel, nachdem das erste Ziel ist, dass dieses Thema die Mission der Firma zu erfüllen, sodass die Menschen, die das wollen, länger leben können.
Und sag mal was, wie viel Forschung müsst ihr da eigentlich investieren in das Thema Kryokonservierung? Ist das eine Sache, die nur ihr erforscht oder und quasi die noch völlig unbekannt ist oder ist das auch eine weltweite Szene, mit der man sich dann austauscht und es geht eigentlich drum, bei Impact Startups ist es ja häufig so, man versucht eigentlich kollektiv irgendwie ein Problem zu lösen.
Total. Also wir machen natürlich viel Forschung, da wird auch sicherlich über die nächsten Jahrzehnte noch sehr, sehr, sehr viel Forschung gemacht werden. Trotzdem arbeiten wir mit einer ganzen Reihe von anderen Stiftungen und Laboren zusammen, jetzt auch mit einer Reihe von wirklich den deutschen großen Forschungsinstituten, also von den großen Bekannten, starten wir erste Kooperationen. Wir haben jetzt erste große EU-Konsortium zusammengemacht mit einer Reihe von Professoren aus anderen Ländern, um diese EU-Grants, um EU-Grant-Applications zu schreiben. Ich habe nebenan noch so ein DAO, der Grundlagenforschung finanziert, CryoDAO. Die Stiftungen finanzieren Forschung. Also in alle Richtungen geht es hier nachher darum, einerseits das Thema logistisch als Startup anzubieten, aber auf der anderen Seite von der Grundlage bis zur angewandten Forschung alle Bereiche Forschung zu machen, um dass dieses Thema halt dann wirklich in der Zukunft nicht mehr sozusagen, was du sagst, Fantasie ist, sondern Realität. Den ersten Teil kann man heute, man kann Menschen kryokonservieren, man kann zeigen, dass die gut kryokonserviert sind, also dass das Gehirn so aussieht, wie es aussehen soll nach Kryokonservierung, ohne Eiskristalle, ohne Einfrieren, wiederbeleben oder zurückholen aus Kryokonservierung, allerdings ist momentan noch ein Forschungsthema.
Wahnsinn. Und vielleicht aber apropos internationaler Austausch, vielleicht das ist vielleicht ein guter Moment, um mal kurz über eure Konferenz zu sprechen, weil das ist ja auch nochmal ganz spannend. Ihr macht im Mai, ne, in Berlin eine Konferenz zum Thema Longevity. Vielleicht kannst du dir mal kurz so einen Einblick geben, über was da gesprochen wird und wen man da treffen kann.
Absolut. Also, wie schon gesagt, ich bin bereit, einen Teil meiner Zeit für so Meta-Arbeit aufzubringen, einzusetzen. Und wir haben im Mai, organisiere ich und noch eine Reihe von anderen Leuten, wir organisieren Longevity Week Berlin, was im Endeffekt ein Community-Event wird von einer Reihe von Einzel-Events, die jeder, der möchte, organisieren kann. Die startet am 6. Mai mit einer Eröffnungs-Event, vielleicht so 500, 600 Leute oder so. Dann über die Woche, Reihe von Berliner Longevity-Startups, Biotech-Startups, auch aus anderen europäischen Ländern, hosten ihre eigenen Events, also von Frühstücks bis Dinner bis Panel-Diskussion und so weiter. Und dann endet es am Freitag und am Samstag mit Michael Greves Rejuvenation Startup Summit. Das ist jetzt nicht Teil der Woche, die hat das natürlich aber schon, das gibt's schon lange. Wir haben es nur in der gleichen Woche gemacht und uns gleichzeitig da so ein bisschen, dass das sich gegenseitig unterstützt. Was eine super große super Konferenz ist, von Biotech-Startups, angewandten Forschern, definitiv zu empfehlen, um jetzt über langfristig oder über die nächsten Jahre Berlin als Longevity-Center-Stadt oder Kernstadt-Hub zu etablieren, sodass man dann immer mehr internationale Attention und internationale Gäste hier nach Berlin ziehen kann.
Mit wem steht da Berlin gerade im Wettbewerb? Also ist das ein Thema, das international noch unbesetzt ist? Es gibt also noch quasi nicht den Hub. Das klang ja jetzt gerade so, als wäre im Valley sehr, sehr viel Aktivität.
Ja.
Oder wird es eher so sein, man hat dann einen europäischen Hub und vielleicht einen US und vielleicht einen asiatischen? Oder wie siehst du das?
Also der andere Hub ist momentan Bay Area. Die haben auch so eine Longevity Week mit Buck Institute und so weiter. Auch gute Konferenz. Das sind aber alles noch, es ist noch frühe Bewegungen. Mhm. Also man hat sozusagen noch die Chance, potenziell Berlin auch hier als wirklich absolut führende Stadt zu etablieren. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Und im Zweifelsfall gibt es danach vielleicht eine im Valley und eine hier. Aber natürlich ist der Anspruch, dass alle dann immer im Mai sagen, wir müssen nach Berlin kommen.
Und sag mal was zu vielleicht China oder Asien generell. Wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Ich hätte jetzt gedacht, du hast ja vorhin gesagt, Regulatorik ist für euch momentan kein Problem. Speziell jetzt in dem Bereich. Aber ich hätte jetzt gedacht, generell ist das ja ein Bereich, der wahrscheinlich regulatorisch schon nicht ganz unkompliziert ist. Ist das ein Vorteil dann für asiatische Länder zum Teil?
Vielleicht. Also so was man hört, die großen Firmen sind zumindest, oder entweder kennt man sie nicht, oder so viel passiert da in meinen Augen noch nicht. Ist zugegebenerweise, ich bin natürlich jetzt auch nicht ganz so eng mit China und anderen asiatischen Ländern, als ich vielleicht mit USA bin. Mhm. Aber so richtig viel, also im Middle East passiert eine ganze Reihe Sachen mit Revolution, die da gesagt haben, wir packen da eine Milliarde jedes Jahr rein und da passiert ein bisschen was und die versuchen auch in den Bereich reinzukommen. Weiter dann im Osten ist mir nicht viel bekannt.
Mhm. Du, ich hatte noch eine Frage vorhin vergessen, und zwar, weil du ein paar Mal Biotech erwähnt hast. Biotech heute, da denke ich eher an sowas wie BioNTech oder sowas, ne? Aber nach vorne raus, ich hatte ja eben gerade Neuralink schon angesprochen. Siehst du eher, dass dann Mensch und Maschine und Mensch und Technologie eigentlich noch zusammenwachsen? Ist das dann Teil dieses Longevity-Szenarios, an das man sich vielleicht auch gewöhnen muss?
Ich glaube, das ist eher ein Seitenthema. Mhm. Also das mag trotzdem passieren, aber das ist jetzt keine Kernherangehensweise, weder von uns noch von anderen oder von vielen in dem Bereich.
Also vielleicht auch noch mit Blick auf du hast ja Herzschrittmacher erwähnt und sowas, ne? Das ist ja auch schon Teil dessen, ne? Oder also du hast Herztransplantation gesagt, aber also dass der Körper quasi immer mehr Ersatzteile bekommt, das könnte ja auch Teil dieser ganzen Bewegung sein.
Ja, ist es aber gar nicht so stark. Ja. Also vielleicht eher in Richtung, dass man sagt, okay, wie kann man Organe 3D drucken oder Organe anwachsen lassen, sodass man die Transplantationsorganproblematik, viel zu wenig Transplantationsorgane löst, aber weniger, dass man sagt, okay, wie können wir die technisch nachbauen? Da sind wir auch noch ein Stück weit wahrscheinlich noch früher. Super interessanter Bereich, aber es ist nicht zumindest eine Kern, also dieses Elon Musk vielleicht Mensch-Maschine kombinieren, das ist zumindest kein Kernthema für Longevity.
Gibt es denn so einen Bereich oder so ein Startup, wo du vielleicht zum letzten Mal so einen Wow-Effekt hattest, wo du vielleicht abends in der Bar dann Leuten am Tresen gesagt hast, ihr glaubt gar nicht, was ich heute gesehen habe?
Es gibt schon. Sind allerdings das alles noch Stealth-Startups.
Ah.
Es gibt so die Idee, dass man zwei super interessante Sachen. Das eine ist, dass man Organe, wie gesagt, wachsen lässt. Also nicht jetzt 3D-Druck, sondern wachsen lässt, das als dann Transplantationsorgane, um Transplantationsorgane bereitzustellen. Das ist super, super interessant.
Und dann auch einen großen Stil, oder?
Ja, ja. Also wirklich, also auch jetzt mit so Richtung All Organ Transplantation, dass alle Organe transplantiert werden können zusammen. Wow. Also super, super interessant. Mhm. Und dann eine andere Thematik, die so eine sehr, sehr innovative für von Schlaganfallspatienten bis auch einfach für Brain Aging potenziell. Super, super kompliziert im Detail, aber im Endeffekt wird Gehirngewebe ausgetauscht gegen neues Gehirngewebe, was dann die Funktion übernimmt. Mhm. Also sozusagen, wenn kaputtes Gehirngewebe, das beste Beispiel ist Schlaganfall, wo halt ein Teil vom Gehirn einfach nicht mehr durchblutet wird und dann abstirbt. Und jetzt würde man diesen Teil rausnehmen und dann durch neues, frisches Gewebe ersetzen, was dann anwächst und dann die Funktion übernehmen kann über Zeit. Also so schon, wo wir wieder so ein bisschen ja auch knapp an der Grenze natürlich oder sehr innovativ sind. Science Fiction würde ich ja schon gar nicht mehr sagen, weil sie wird erforscht, aktiv, ganz, ganz konkret, aber natürlich sehr innovativ. Also ich habe mich entschieden, mit meiner Aktivität eigentlich nur noch so auf dieser Moonshot-Seite zu bleiben und vielleicht hier und da mal auch was anderes zu machen, was mich interessiert. Aber eigentlich ist mein Fokus auf Moonshots da, wo wirklich nachher viel Impact gebracht werden kann.
Ja, ist spannend. Ich habe gerade eben, als du es gesagt hast, ich habe gerade überlegt, Science Fiction, bis wann ist etwas eigentlich, oder ab wann ist es Science Fiction oder nicht mehr Science Fiction? Das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Weil eigentlich hätte ich fast gesagt, es muss der Durchbruch passieren, ne? Auch selbst wenn dran geforscht wird, ist es ja dann noch irgendwie Fiktion. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Definition ist.
Ja, ich glaube, es gibt ja diese Idee, also dass alles, was früher Science Fiction war, halt heute Standard geworden ist. Ja, spannend, also ich glaube, das ist ein ganz, ja. Also, und darum sage ich auch, dass ich glaube, dass das irgendwann möglich sein wird,
das Beamen fehlt
signifikant
noch, ne?
Ja, länger zu leben. Ja. Weil also, es fängt halt immer an, dass man sagt, okay, wir können uns das erstens vorstellen, zweitens ist uns kein physikalisches Grundgesetz oder was Ähnliches bekannt, warum das nicht gehen sollte oder nicht gehen darf. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, danach fast eine Frage der Zeit. Und dann mag das vielleicht, ja, manche Science-Fiction-Ideen so auf den Mond fliegen, die sind ja hunderte Jahre alt. Mhm. Oder zumindest 100 Jahre alt. Mhm. Genauso geht das vielleicht auch hier.
Sehr, sehr spannend. Du dann zum Vertiefen vielleicht nochmal, also Konferenzlinks packen wir gerne in die Shownotes. Gibt es denn, ich weiß nicht, Bücher oder Podcasts oder Filme oder TED-Talks oder so, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das sind Themen oder das sind zumindest vertiefende Quellen, wenn man nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte?
Konferenz ist ein super Weg, auch ein super Weg, um einfach mal reinzukommen. Wie gesagt, die Konferenz wird sehr, sehr breit werden, von angewandten Dingen bis Biotech bis Moonshots. Sonst so die bekannten Influencer in dem Bereich sind so momentan Huberman, Attia. Mhm. Das sind aber alles eher so lower hanging fruits. Mhm. Andrew Steele, auch ein Berliner, der ein Buch geschrieben hat zu dem Thema. Also richtig für den so einen Biotech-Überblick. Ich habe mal auf meiner To-Do-Liste mal irgendwann ein Buch zu schreiben, aber ich bin kein guter Schreiber. Mhm. Sonst TED Talks. Weiß nicht, was sonst gute Startpunkte sind, um in den Bereich ein bisschen reinzukommen. Ich denke drüber nach, wenn einer Interesse hat, jederzeit gerne Bescheid sagen, was das spezielle Interesse ist, dann fällt mir sicherlich was ein.
Super. Und dann muss man, glaube ich, vielleicht zum Schluss mal festhalten, das war jetzt kein Plädoyer gegen gesunden Schlaf und gesundes Essen und Supplements und so weiter oder ein Aura-Ring.
Ganz
das
im Gegenteil.
Ja, okay, genau.
Ich habe auch ein Aura-Ring und habe so ein Continuous Monitor für Blutdruck und so weiter. Mhm. Das ist ganz im Gegenteil. Es ist ein super wichtiger. Es ist ein Plädoyer gegen Rauchen und gegen Sachen, die schädlich sind. Und dann gesunder Schlaf ist alles super, super wichtig. Mhm. Also ich sehe das so. Man sollte gesund schlafen und alles gesund essen und so weiter und so weiter. Und dann drüber nachdenken, okay, was können wir jetzt mit unserer neu dazugewonnenen Energie durch den guten Schlaf, was können wir machen, was vielleicht dann längerfristige Probleme löst.
Emil, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Ein Bereich, den ich so nicht kannte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht. Also man kann natürlich Stunden drüber reden, aber für einen kurzen Überblick, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick.
Cool, dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Ich drücke euch erstmal die Daumen, bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich da auch auf Updates. Viel Erfolg erstmal.
Ganz herzlichen Dank und danke dir.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verkaufen. verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.